Jakob hat letzte Woche unter anderem auch in Christus Realitäten angesprochen, was es heißt, wenn wir in Christus sind. Und da wollen wir heute auch tiefer reingehen. Mit dem Thema in Christus, eine neue Schöpfung. Was heißt denn das, eine neue Schöpfung sein? Und vor allen Dingen, warum das so wichtig ist, dass wir dann wachsen in diesem Verständnis darüber, was Jesus für uns erwirkt hat. Schauen wir mal zur Schöpfung. 1. Mose, Kapitel 3. Da sind wir schon beim Sündenfall, die Verse 1 bis 5. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hat Gott wirklich das so gesagt? Geht's weiter? Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Wie oft lesen wir darüber weg? Aber dieser Satz, den die Eva gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das war der Zugang des Teufels, um die Eva zu verführen. Denn was hat Gott wirklich gesagt? In 1. Mose 2, Vers 16 und 17, da heißt es: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Hatte Gott gesagt, du sollst sie nicht berühren? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du sollst nicht davon essen. Kannst anfassen, kannst angucken, kannst alles machen, aber essen nicht. Und wie war das jetzt mit Eva? Weil dieses Gebot hat Gott an Adam gegeben, zu einem Zeitpunkt, als Eva noch nicht da war. Und deshalb hatte Eva Wissen aus zweiter Hand. Adam hat gesagt, okay, im Garten hier, so läuft's. Und das ist auch eine wichtige Botschaft an uns. Wenn wir von der Erkenntnis anderer zehren, dann kommt es an seine Grenzen. Wisst ihr, Predigen anhören, Bücher lesen, das ist richtig und wichtig, aber es darf nicht dabei bleiben. So, dass wir dann hingehen und sagen, ja, Prediger so und so hat gesagt oder Buchautor tralala hat gesagt. Es geht darum, dass wir für uns selbst eine eigene Offenbarung dazu brauchen. Und die kommt, wenn wir im Austausch mit dem Heiligen Geist im Wort forschen, ob es sich so verhält. Und da ist jeder von uns gefordert, weil sonst bleibt vieles. Das mag ja richtig sein, aber es ist Halbwissen, weil wir keine Offenbarung in unserem Herz dazu haben. Die, die das auch erfahren haben, das war eine Gruppe junger Männer in der Apostelgeschichte. Und zwar die sieben Söhne des Skiphas. Die haben das am eigenen Leibe erfahren. Das ist Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 16. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus dem Haus entflohen. Was hat er gesagt? Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Was antworten wir denn da drauf? Weil das ist eine Frage, die uns auch der Teufel stellt. Jeden Tag sagt, wer bist du? Und er versucht uns damit, aus dem rauszureden, dass wir verstehen, wer wir sind. Und noch das viel Wichtigere, wessen wir sind. Denn wir sind Gottes. Ja? Und zu Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesu, da ist Jesus durch drei Versuchungen gegangen. Und wohlgemerkt, eine Versuchung ist ja nur eine Versuchung, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es schief geht. Das heißt, in dem Moment hätte Jesus auch sagen können, ja, ist ja nicht recht, nehme ich die Abkürzung oder ja, machen wir hier mal aus den Steinen das Brot. Lesen wir mal Matthäus 4, das sind die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus aber sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Was ist da der Angriffspunkt vom Teufel? Der sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Das bedeutet, Jesus war gefordert zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Wie oft haben wir da so ein, ja, Jesus ist ja, ist Gott, für den alles ganz einfach. Aber Jesus war gefordert zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Sonst wäre das keine Versuchung gewesen. Und heute sagt der Teufel auch, wenn du Sohn oder Tochter Gottes bist. Und deshalb sind auch wir gefordert, zu glauben, wer wir sind. Zu glauben, dass wir eine neue Schöpfung sind. So, jetzt brauche ich hier Gunst beim Technikteam. Jetzt springen wir nämlich. Und zwar haben wir mal noch ein bisschen so ein Fundament zu legen, dass wir verstehen können, worauf sich manches bezieht. Schauen wir mal in 1. Thessalonicher 5, 19 bis 23. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben zu verstehen, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Jetzt brauchen wir mal hier die drei Kreise, die ersten. Gott ist einer. Das ist dieses, was als Dreieinigkeit bezeichnet wird. Aber er tritt auf in drei eindeutig unterscheidbaren Manifestationen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt heißt es, wir als Menschen sind gemacht nach dem Ebenbild Gottes. So sind auch wir geschaffen in drei Einheiten. Das ist das, was wir gerade gelesen haben: Geist, Seele und Leib. Da haben wir auch, jawohl, sind wir schon da. Und wenn wir jetzt sprechen, neue Schöpfung, ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, wo drauf zielt es denn ab? Also wir haben einen Leib, ja, das ist unser Erdenanzug. Das ist das, damit du mit dieser Welt hier interagieren kannst. Das ist unser Fleisch, das Äußere. Und deinen Körper, den kannst du im Spiegel anschauen. Und das ist leider auch das, was wir in unserer Gesellschaft heute sehen. Das ist der Fokus auf das Fleisch. Menschen sind fokussiert auf das, was vor Augen ist. Wir leben in einer Kultur, die so vereinnahmt ist von Fleisch. Da geht es darum, wie siehst du aus? Deine Hautfarbe, deine ethnische Herkunft, was für eine Frisur hast du, was für Kleidung hast du, wie sieht's aus auf deinem Bankkonto, was ist die Bezeichnung von deiner Arbeitsstelle, was für ein Auto fährst du. Das sind alles die Sachen, die vor Augen sind. Und das ist auch eine der Gründe, warum im Leib Jesu so viel Spaltung ist. Weil wir fokussiert sind auf das, was vor Augen sind. Da kommen wir nachher noch drauf. So, als zweites, da haben wir die Seele. Seele ist der Ort, wo unser Denken, unser Intellekt, der Willen, Emotionen, alles das, der Verstand ist da angesiedelt. Und das ist auch die Hauptbaustelle, die wir überhaupt in unserer Nachfolge Jesu haben. Das ist die Erneuerung des Denkens. Da passiert's. Und dann gibt es noch den Geist. Und der Geist ist das, was sich auch verändert, wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und der Geist, der lebt ewig. Manche, die sagen, sind ganz begeistert, wenn sie den Herrn angenommen haben, sagen sie, jetzt lebe ich ewig. Das ist so nicht richtig. Du hast vorher auch schon ewig gelebt. Weil Alles, was Geist ist, lebt ewig. Gott ist Geist, der lebt ewig. Die Engel sind Geist, leben ewig. Wir sind Geist, leben ewig. Die Frage ist nur, wo? Und auch mit dem Teufel ist es so. Der Teufel als gefallener Engel ist ein Geistwesen, ja? Der lebt ewig. Und es ist zwar für mich immer noch ein Rätsel, wie der das fertiggebracht hat, ein Drittel der Engel hinter sich herzuziehen, aber so hat er das wohl gemacht. Und deshalb ist es auch so, dass Gott einen Ort braucht, um die aufzubewahren. Ein Gefängnis für rebellische Geistwesen. Die Bibel nennt das Hölle. Und denn alles, was Geist ist, lebt ewig. Aber ganz klar, entweder bei Gott oder getrennt von Gott. Weil Hölle ist der einzige Ort, wo sich Gott entschieden hat, nicht zu sein. Und dazwischen gibt es nichts. Es ist entweder oder. Und das ist auch in Lukas 16, da ist diese Geschichte von dem armen Lazarus, der an der Tür des Reichen da liegt, ja, und dann stirbt und in Abrahams Schoß kommt. Und da heißt dann auch, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht hinüberkommen. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Da geht es von dem einen nicht in das andere, weder vor noch zurück. Gott hat da eine ganz klare Grenze gesetzt. So, jetzt schauen wir mal. Zweiter Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Der eine, der da gestorben ist, das ist Jesus. Und der ist nicht für sich selbst gestorben, sondern der ist gestorben als du und ich. Und das heißt, wir sind in Christus genauso an das Kreuz genagelt worden und gestorben. Wir sind tot in Christus. Weißt du, da gibt es Leute, die sagen auch, sie sterben jeden Tag. Ich nicht. Ich bin einmal gestorben. Und zwar da in Christus. Weißt du, das, was wir jeden Tag machen, ist die Entscheidung, gehen wir nach dem Geist oder gehen wir nach dem Fleisch. Das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag treffen. Aber ich bin einmal in Christus gestorben. Und in 2. Korinther 5, 15 geht es weiter. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wie konnten wir denn von dem Alten losgemacht werden? Das ist ja das, die Bibel bringt auch dieses Bild von, du bist in einer ehelichen Beziehung. Und das Einzige, wie du frei wirst, wenn du jemand anderen heiraten willst, ohne dass du jetzt deinen Ehepartner abmurkst, ja, das ist, wenn einer da drin verstirbt. Und genau das ist das. Das Alte kommt zu Ende. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Christus gestorben sind, damit unser altes Wesen, das, was durch Adam schiefgegangen ist, wo Adam ist gestorben, geistlich gestorben, aber er hat in Summe 950 Jahre gelebt. Sein Leib hat weitergelebt, aber geistlich ist das Licht ausgegangen. Und damit war das gefallene Wesen da, der Geist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dazu sterben, in Christus gestorben sind. Lesen wir mal weiter, 2. Korinther 5, 16, 17. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung in Christus, weil wir in Christus gestorben sind, genauso mit ihm begraben. Aber dabei ist es nicht geblieben. Denn es ist ja so, wenn wir noch leben würden, also wir leben in einer Gesellschaft, die nicht die Leute begräbt, solange sie noch leben, ja. Können wir froh drum sein. Aber es ist nicht dabei geblieben. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und weil wir in Christus sind, sind auch wir auferstanden zu einer neuen Schöpfung. Und das, was da neu geworden ist, ist unser Geist. Jesus ist der letzte neue Adam. Der uns vorangegangen ist. Ich habe schon oft diese Aussage gehört, sagt Bruder, ich bin nur ein begnadeter Sünder. Das mag so richtig sein, aber es ist nicht alles. Weil du bist eine neue Schöpfung. Dein Geist ist erneuert worden. Und der Geist ist jetzt Christi Geist. Und der ist nicht schwach, der muss nicht, das ist kein Kindgeist, sondern das ist eine ausgewachsene, komplette Person. Und das ist das, was neu geworden ist. Die neue Schöpfung. Damit sind wir in Christus zu neuem Leben erweckt worden. Und es geht ja noch weiter, weil wir sind dann auch in Christus aufgefahren und das Beste gesetzt zur Rechten Gottes in Christus. Jetzt gab es da zwei Jünger, die waren ganz besonders drauf, der Jakobus und der Johannes, die haben gesagt, ah, wir sind so gern bei Jesus, können wir da nicht irgendwas aushandeln, so, dass man am besten, der eine sitzt zur Rechten, der andere zur Linken und so, dass wir da dann im Himmel ganz nah bei Jesus sein können. Und das ist da in Markus 10, wird uns da berichtet. Und dann sagt Jesus, ja, ich kann euch das nicht versprechen, wer zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzt, das wird der Vater entscheiden. Aber ich glaube, wir sind sogar noch besser dran. Und zwar aus dem Grund, wenn wir in Christus sind, wo sind wir denn dann? Wir sitzen zur Rechten des Vaters in Christus. Und das ist wirklich ein Bild, das mich auch schon lange begleitet. Das ist wie ein transparenter Jesus. Ja, das zu vorstellen, das ist wie so ein, das hört sich jetzt vielleicht eklig an, aber wie so ein Gelanzug, wo du drin steckst. Ja? Und das ist transparent. Und wenn Jesus sich bewegt, bin ich in ihm. In all dem bin ich dabei. Und deshalb ist, so oft suchen wir die Perspektive, wir kommen in den Thronsaal, wir kommen da rein. Aber meine Perspektive ist genau das Gegenteil. Weil ich in Christus bin, bin ich gesetzt mit Jesus und blick da raus. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und das ist ja auch im Epheserbrief, heißt ja, dass wir versetzt sind an himmlische Orte. Ja. So, jetzt gab es da einer, der war der Lehrer Israels, wie heißt er? Wisst ihr das? Nikodemus, genau. Der hat, der ist von Jesus auch herausgefordert worden. Und zwar lesen wir da in Johannes 3,3. Sind wir da schon? Genau. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in dem Fall heißt das Reich Gottes sehen, heißt Reich Gottes verstehen, nicht sehen, wie ein Bild, das vor deinen Augen ist. Und da in dem Verlauf des Gesprächs geht es dann weiter, Johannes 3, Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Wie schnell sind wir da versucht zu sagen, also Nikodemus, das war jetzt ja wirklich mal das Schlauste, was du jetzt gesagt hast, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber woran liegt das? Nikodemus war auf das Fleisch fixiert. Der hat die Antwort im Fleisch gesucht, vor dem, was vor Augen ist. Er hatte nur eine begrenzte oder noch keine Offenbarung über den Geist, über das, was es heißt, dass wir Geistwesen sind. Und da können wir uns fragen, wie oft stellen wir uns denn da genauso an? Die erste Antwort, die kommt, ist das, was vor Augen ist. Es geht dann weiter, Verse 5 und 6. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Hier kriegen wir wirklich einen Hinweis, dass die erste Geburt, die stattfindet, ist Fleisch. Ich sage jetzt mal, jeder von uns hatte eine Mutter, bin ich mir ganz sicher. Auch wenn unsere Gesellschaft vielleicht was anderes sagt. Und deshalb sind wir durch Wasser gekommen. Das war das Fruchtwasser deiner Mutter. Ja. Aber er sagt auch, was Fleisch ist, ist Fleisch. Und was Geist ist, ist Geist. Ja, das kann man nicht durcheinander werfen. Und die zweite Geburt, die ist das, wenn unser Geist wieder zum Leben kommt, weil wir sagen, ich ergreife das Erlösungswerk Jesu. Geht es noch weiter? Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es war der Geist, der tot war in Sünden und Übertretungen. Und es ist der Geist, der wiedergeboren wird im Ebenbild Jesu. Und es kann kein Fleisch vorbringen. Fleisch kann nur Fleisch hervorbringen und Geist nur Geist. Jetzt ist so, haben in unserer Gemeindevision, da gibt es ja auch das O. Das heißt ja Ort der Gegenwart Gottes. Ja. Und das hat mich auch schon ganz schön umgetrieben, ja. So diese Definition. Und habe mir überlegt, wie kann ich da meinen Frieden mit mir machen? Und ich denke, es ist das, Gott ist immer und überall. Der hat Wohnung in uns genommen. Das heißt, wenn du den Raum betrittst, betritt Gott den Raum. Gottes Gegenwart ist immer da. Aber was? Das hat was mit uns zu tun. Mit der Wahrnehmung, die wir haben. Weil wenn wir uns auf Gott fokussieren, dann werden wir auch empfindsam da dafür. Dann haben wir die richtige Perspektive. Und dann wächst in uns diese Wahrnehmung. Weil Gott ist immer da. Das ist nur oftmals, das ist so, unser Empfänger funktioniert nicht und deshalb haben wir keine Wahrnehmung dafür. Und wenn wir hier zusammen sind, das war heute auch, das war so ein Fluss, wo man einfach gemerkt hat, wir sind alle fokussiert. Wir haben diese Wahrnehmung. Und deshalb war das wirklich greifbar. In Johannes 4, Vers 24, das ist das Gespräch, was Jesus mit der Samariterin hat am Brunnen. Da heißt es dann, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da sind wir wieder beim Geist. Gott ist Geist. Und um in Verbindung mit Gott zu kommen, da braucht es einen Geist. Da können wir unseren Geist, da können wir nicht mit Emotionen, ja, du kannst nicht mit deinem Fleisch in Verbindung treten mit Gott, sondern nur dadurch, dass wir glauben an die Wahrheit, an das Wort glauben, wenn wir in Übereinstimmung kommen mit der Wahrheit, ist Gott spürbar? Ja, aber wir haben das halt richtig einzusortieren. Weil wenn wir sagen, manche Bekehrungen, die laufen dramatisch ab, andere unscheinbar. Und doch sind die Menschen alle im Geist erneuert worden. Und so ist es auch, wenn wir sagen, wir spüren die Gegenwart Gottes, das ist okay, wir haben Empfindungen, da können wir auch drauf reingehen. Aber wenn jetzt ein Moment ist, wo man das nicht spüren, dann heißt es nicht im Umkehrschluss, dass Gott nicht da ist. Gott ist immer und überall da. Und es hat mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und da heißt es ja, im Geist und in der Wahrheit. In Johannes 18, 38, da hat Pilatus, hat er auch eine Not. Der sagt, was ist Wahrheit? Heute ist auch in eine Zeit, wo es heißt, ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, jeder kann seine Wahrheit haben. Und es wird uns doch als absolute Wahrheit verkauft, dass es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Ist doch so. Ja? Aber das Wort sieht es ein bisschen anders. Jesus ist die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit hat Jesus einen Absolutheitsanspruch. Und nicht umsonst. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und genauso in Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Damit haben wir eine Referenz, eine zuverlässige Referenz, weil Jesus hat gesagt, er ist das Wort, er ist die Wahrheit. Ich hatte ja gesagt, dass es gibt ziemlich Spaltungen am Leib, weil wir uns nach dem Fleisch wahrnehmen. Und wir sind gefordert nach dem, was wir im 2. Korinther gelesen haben, dass wir einander nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sondern nach dem Geist. Dass wir einander kennen nach dem, was Jesus aus uns gemacht hat. Nach dem, wie wir im Geist erneuert worden sind. Das ist eine ganz andere Perspektive. In Galater 2,20 heißt es, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und deshalb ist es wichtig, forscht da drin, dass wir sind gerufen zu wachsen in dem, was Jesus für uns erwirkt hat, wer wir sind und wessen wir sind. In diesem Verständnis zu wachsen. Und auch deshalb, dass mit dem, egal mit was du konfrontiert bist, du nicht rausgeredet werden kannst, weil du sagst, ich weiß, dass ich weiß. Und wenn du heute hier bist und noch nicht weißt, dass du Christi bist, mach das fest. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Damit möchte ich abschließen. Lass mich gerade nochmal noch beten. Vater, danke, dass du Jesus gegeben hast. Und dass wir durch Jesus zu einer neuen Schöpfung, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Und dass das, was Unzerstörbares ist, und dass wir lernen, darin zu wandeln, darauf fokussiert zu sein und uns jeden Tag entscheiden, nach dem Geist zu wandeln, dass wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und danke, dass wir eine neue Identität haben und dass all das, was geraubt worden ist, wiederhergestellt worden ist und um ein Vielfaches besser. Danke für die Freiheit. Amen.